So, ich komme zum letzten Punkt. Geistiges Eigentum als Gegenstand der Staatenkonkurrenz. Es war ja eigentlich eben schon die Rede davon. Spannend wird das ganze Thema vom Standpunkt der Staatsgewalt eigentlich so richtig dann, wenn es um die Frage geht, inwieweit ist geistiges Eigentum rein eine Frage der internen Rechtsetzung, also auf dem Staatsgebiet gültig, wo die jeweilige politische Gewalt halt ihre Rechtsordnung setzt und durchsetzt und garantiert. Inwieweit ist das Rechtsinstitut des geistigen Eigentums auch außerhalb der Grenzen des Staates gültig, wo der diese Rechte verliehen hat und garantiert? Das ist das Problem, das aparte Problem, das sich Staaten stellen, weil diese ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die private Verfügbarkeit von Nutzungsrechten von Wissenschaft und Technologie ein maßgebliches Konkurrenzmittel in unserer Gesellschaft sind. Man kann das zum Beispiel an so interessanten Debatten sehen, wie Staaten vergleichen ihr Innovationspotenzial an der Zahl der angemeldeten Patente. Sie gehen also ganz selbstverständlich davon aus, je mehr Patente die Unternehmen bei ihnen anmelden, je mehr nützliche Forschung betreiben die, je mehr Konkurrenzmittel sind in ihrer Hand akkumuliert und können sich dafür nützlich machen, dass Auswärtsmärkte erobert werden und neue Produktionsgelegenheiten aufgetan werden. Alle Mittel der Umsetzung sind national vorhanden. Und dann entscheidet sich die Konkurrenz der Nationen um Weltmarkterträge tatsächlich daran, welche Multis die Technologieführerschaft auf den Märkten von morgen erringen. Man kennt ja die Debatten zum Beispiel in der Abteilung Energie oder Autoindustrie. Da wird eben tatsächlich mit diesem Instrument zwischen den Nationen konkurriert. Wer ist vorne dran an der Entwicklung neuer Abteilungen dieser Produkte? Der beherrscht nicht nur den nationalen Markt, sondern eben den Weltmarkt in der Konkurrenz um Anlage. Das wirft die Notwendigkeit, sich um den Schutz des geistigen Eigentums zu kümmern, wobei Schutz da eigentlich an der Stelle schon ein falsches Wort ist, das sage ich gleich noch was dazu, in einer ganz neuen Schärfe auf. Weil die Sache ist ja die, wenn das Eigentumsrecht an geistigen Produkten ein Werk des Rechtsstaats ist, eine staatliche Garantie, die der definiert, wo er festlegt, für was gilt es, wie weit reicht es, wer hat es, wie wird es durchgesetzt, welche Gesetze gibt es da hierzulande dafür, wie wird es geahndet und gesichert, dann endet eben die Gültigkeit dieses Rechtsinstituts auch an der Grenze des Staates, der es garantiert. Seine Macht ist der Urheber und der Schützer und der Sichersteller dieses Rechtsinstituts und tut es außerhalb seines Territoriums, gilt die ja nicht. Aber wie ja Jefferson schon bemerkt hat, hat ja das geistige Eigentum die unangenehme Eigenschaft, sich nicht an Staatsgrenzen zu halten und auch nicht an nationale Rechtsordnungen, sich schlicht und einfach gar nicht darum zu kümmern, dass der Schutz nur so weit reicht, wie die Macht der Staatsgewalt reicht. Daheim kann man für dessen Gültigkeit sorgen, auswärts ist man zunächst mal erstmal gar nicht zuständig. Und das Ganze ist noch dadurch verschärft, dass ja die Unternehmen mit ihren Waren und Produktionsanlagen lauter umgesetzte Technologie exportieren. In den Waren und in den Produktionsanlagen, die sie auswärts einstellen, steckt lauter Know-how. Die Märkte will man nutzen, aber die Konkurrenzmittel, mit denen man sie besetzt hat, will man nicht aus der Hand geben. Die sind jetzt allerdings auf dem Gebiet und in den Händen fremder Mächte vorhanden und das eröffnet denen die Gelegenheit und das Mittel, sich diese importierten Produkte und Produktionsanlagen daraufhin anzuschauen, ob sie nicht Kenntnisse enthalten, die man selber gut gebrauchen kann. Und drittens kommt ja mit dem World Wide Web noch ein Gesichtspunkt hinzu, der die Rechtsfrage in Sachen geistiges Eigentum endgültig zwischen den Staaten etwas unhandlich macht. Und das ist die Frage der nationalen Zuordnung bestimmter rechtlicher Handlungen. Welcher Staat überhaupt zuständig ist dafür, um Vergehen zu ahnden, wenn ein Server oder ein Provider irgendwo auswärts steht, ist eine zwischen den Staaten in der Sache eigentlich noch gar nicht richtig geklärte Frage. Es ist also tatsächlich so, ich will nochmal zurückkommen auf dieses Einstiegszitat von der EU-Kommission. Da habe ich euch einen Satz unterschlagen, den will ich jetzt mal hinzufügen. Also, wie wir hören, beruht die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf Innovation, Kreativität, Qualität und Markenexklusivität, welche allesamt unter den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums fallen. Und dann geht das Zitat so weiter. Allerdings sind die Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte auf unseren wichtigsten Märkten bislang begrenzt. Das ist eine sehr interessante Formulierung, weil das nimmt in der Formulierung die anderen Staaten gar nicht ins Visier als welche, die auswärts zuständig sind und bei denen man ja dann deswegen vielleicht erstmal um Erlaubnis fragen müsste, ob sie überhaupt ein Interesse dran haben und bereit sind, mit ihrer Rechtsordnung die gleichen Rechte zu schützen, die man selber geltend macht. Das Zitat tut so, als wäre das nationale Recht quasi automatisch schon sowas wie eine international gültige Sache, als ginge es bloß noch darum, den Schutz, den man im Innern organisiert hat, sozusagen nach außen zu exportieren. Aber ganz so ist die Sache natürlich nicht, weil die Staaten, in die man das exportieren will, sind ja Konkurrenten. Man will an ihnen verdienen, man will deren Märkte ausnutzen, um dort Waren abzusetzen und Gelderträge einzufahren, um ihre Produktionsgelegenheiten auszunutzen und die eigenen Unternehmen an ihnen verdienen zu lassen. Was man nicht will, ist, dass sie die Waren und Produktionsanlagen, die sie damit bekommen, ihrerseits als Konkurrenzmittel gegen einen benutzen. Der Anspruch, das geistige Eigentum, was man selbst national kodifiziert hat, weltweit gültig sein soll, ist eine Fassung des Anspruchs, dass der Weltmarkt eine einseitige Sache zu sein und zu bleiben hat. Die soll unserem Konkurrenzinteresse dienen und nicht dem der anderen. Und deswegen muss unser Recht auswärts gelten. Und das will gegen die andere Staatsgewalt durchgesetzt sein. Staaten machen sich also die Durchsetzung von Eigentumsrechten auf dem Gebiete des Geistes grenzüberschreitend zum Anliegen, verlangen also der Sache nach von ihren Konkurrenten, dass deren Rechtsordnung dem eigenen Geschäftsinteresse zu dienen hat. Das ist dann kein Streit mehr bloß um ökonomische Vorteile, um Märkte im engeren Sinne, sondern ein Streit darum, um die Frage, wessen Recht gilt eigentlich wo. Staaten geraten aneinander in dieser Frage, in der Frage der Gültigkeit ihrer nationalen Vorschriften. Recht steht gegen Recht. Die Hoheit des einen Staates, bei sich Recht zu definieren, gegen die des anderen. Und das ist das Feld, auf dem sie da streiten. Wenn sie das Thema aufmachen, gilt der Patentschutz, der in Deutschland existiert, auch in China. Gilt das Eigentumsrecht an CDs oder Handtaschen auch bei den Chinesen oder sind die Chinesen Produktpiraten? Durchsetzen, wie sagen die so schön, die Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte auf unseren auswärtigen Märkten sind bislang begrenzt. Ja, welche Mittel der Durchsetzung gibt es denn? Angebote, Erpressung? Man muss sich so oder so mit der anderen Staatsgewalt ins Benehmen setzen. Man muss der positive oder negative Gründe liefern, warum sie denn dann ein Interesse daran haben soll, das Recht, was man bei sich, für sich selber wegen des eigenen Konkurrenzerfolgs kodifiziert hat, nicht nur anzuerkennen, sondern mit ihrem eigenen Rechtsapparat bei sich zu schützen. Ich will mal ein Beispiel dafür erzählen, damit klar ist, wahrscheinlich kennt ihr alle Ähnliche. Es hat neulich große Aufregung darüber gegeben, dass die indische Regierung Bayer ein Patent entzogen hat. Die indische Regierung statuiert ein Exempel und Pharmakonzerne schlagen Alarm. Nach einem Urteil des indischen Patentgerichts in Neu-Delhi darf der indische Hersteller Natco das Krebsmittel Nexavar nachahmen. Die deutsche Firma Bayer hat das Nachsehen, sie erhält als Hersteller nur noch eine Lizenzgebühr. Zwangslizenz heißt diese Form des staatlichen Eingriffs. Die einen nennen es Enteignung, die anderen sehen darin den wünschenswerten Zugang vieler Kranker zu erschwinglicher Arznei. Vor allem aber sehen die Pharmafirmen ihre Fälle in einigen Schwellenländern wegschwimmen, die für sie bislang als wachstumsträchtig galten. Ja, ein eindeutiger Fall. Bayer steht auf dem Standpunkt, wir haben dieses Krebsmittel entwickelt. Das muss folgenden Preis bringen, wenn sich die Entwicklung für uns lohnen soll. Dieses Recht muss auch in Indien gelten und Indien stellt sich auf den Standpunkt, hier herrscht erstens eine andere Rechtsordnung, zweitens eine andere Interessenslage. Deswegen bringen wir ein anderes Rechtsinstitut in Anschlag, was es übrigens gibt. Nach der offiziellen Vereinbarung zwischen den Nationen in dem sogenannten TRIPS-Abkommen, das Institut der Zwangslizenz, das Staaten zur Anwendung bringen dürfen, offiziell nach dem Vertragstext, wenn es sich um eine nationale medizinische Notlage handelt. Und schon ist der Streit auf der höchsten Ebene angekommen. Er ist nicht mehr bloß ein Streit zwischen Bayer und Indien, sondern ein Streit zwischen den Nationen um die Frage, bringt hier der indische Staat dieses Institut der Zwangslizenz zu Recht in Anschlag oder handelt es sich hier bloß um ein Konkurrenzmanöver, um uns den Markt wegzunehmen? Das sind dann so Fragen, die aufkommen, wenn ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass mit dem Verfügungsrecht über die Sache auch alles, was an geistigen Tätigkeiten zu ihrer Produktion aufgewendet wurde, automatisch demjenigen ausschließend zu Nutze sein soll, der dieses Produkt verkauft. Wie gesagt, dieser Streit ist der Sache nach überhaupt nicht neu. Es gibt eine Regelung zwischen den Nationen in dem alten WTO-Vertrag von vor ungefähr 10 Jahren, muss jetzt bald 15 Jahre her sein. Damals war die Front klar, damals gab es eine Front zwischen den maßgeblichen Industrienationen und den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern und damals ist den Entwicklungsländern dieses Institut der Zwangslizenz zugebilligt worden als Entgegenkommen dafür, dass sie sich prinzipiell bereit erklären, die Rechtsschutzmaßnahmen der anderen Nationen auch bei sich anzuerkennen. Mit diesem Stand der Lage in Sachen internationaler Verträge im geistigen Eigentum sind Europa, USA, Japan und noch ein paar zusätzliche Mächte nicht mehr zufrieden. Und deswegen haben sie dieses Institut ACTA auf die Tagesordnung gesetzt. Was ist an ACTA gegenüber der bisherigen Regelung neu und warum finden die Nationen es nötig, da überhaupt einen neuen Vertrag zu machen? Wie gesagt, der Standpunkt, der sich da in ACTA manifestiert, ist überhaupt nicht neu. Den Standpunkt gibt es so lange, wie es das Interesse gibt, dass die eigenen Unternehmen sich auswärtige Verdienstquellen zu eigen machen und damit die Frage auf dem Tisch liegt, wie sichern wir, dass auswärts das, was an Aufwand betrieben worden ist, um diese Märkte zu erobern, auch tatsächlich ausschließlich uns zugute kommt und nicht denen, wo wir das Zeug hin exportieren. Diese Frage hat in den letzten Jahren eine ganz neue Brisanz bekommen und die hat deswegen eine ganz neue Brisanz bekommen, weil inzwischen den alten Weltwirtschaftsmächten maßgebliche neue Konkurrenten erwachsen sind. Staaten wie China, Brasilien, auch Indien, die selber in der Lage sind, die entsprechenden Kapitalmassen zu akkumulieren, die selber in der Lage sind, technologisches Wissen zum Mittel für rentable Produktion zu machen und tatsächlich mit Hilfe des angeeigneten, von uns in Anführungsstrichen produzierten Wissens ernsthaft den alten Weltwirtschaftsmächten Konkurrenz zu machen. Das ist der Ausgangspunkt, von dem her sich vor allen Dingen Europa, USA und Japan entschieden haben zu sagen, wir machen jetzt unter uns einen neuen Vertrag. Das, was in der alten WTO geregelt ist, reicht uns nicht mehr. Wir wollen eine neue Regelung dieser ganzen Sphäre, und zwar global. Und die machen wir so, dass wir erstmal unter uns auf was einigen und gar nicht erst den Versuch unternehmen, alle anderen Staaten dafür zu gewinnen. Der Zweck, wie gesagt, ist die weltweite Gültigkeit der geistigen Eigentumsrechte, die man bei sich etabliert hat. Die sollen als internationales, supranationales Recht anerkannt werden. Und nicht nur das, sondern die Staaten einigen sich vor allen Dingen auf ganz neue Durchsetzungsverfahren dieser Rechte. Die wesentlichen Bestandteile von ACTA bestehen gar nicht in der Kodifizierung neuer Bestimmungen in Sachen geistiges Eigentum, sondern in Vereinbarungen zum praktischen Geltendmachen dieser Gesetze an den Grenzen im Netz und überall dort, wo Verstöße in dieser Art auftauchen. Rechtssicherheit erwartet man von anderen Staaten, aber man will sich gar nicht darauf verlassen, dass die diese Rechtssicherheit tatsächlich produzieren. Und stattdessen kodifiziert man ein gemeinsames Regelwerk, legt es den anderen vor und sagt ihnen, das blüht euch an Verfolgung eurer Piraterie, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, die wir jetzt gemeinsam vereinbaren. Der offensive Charakter dieses Pakts wird denn auch gar nicht geleugnet, dass er sich eben hauptsächlich gegen diese neuen Konkurrenten richtet und gegen alles, was die an Mitteln zur Anwendung bringen, um die eigenen Märkte mit ihren Waren zu überschwemmen. Das Verfahren ist etwas eigentümlich, das dafür gewählt wird und hat auch durchaus seine Widersprüche. Es ist ja nicht so, dass in dem ACTA-Verfahren davon ausgegangen wird, man will im Prinzip, wie es noch bei der alten WTO war, sowas wie ein allgemeines Handelsabkommen, dem alle Staaten der Welt beitreten. Sondern die Achtung und Beachtung der eigenen Ansprüche soll darüber bewerkstelligt sein, dass man für sich erstmal ein gemeinsames Regelwerk und gemeinsame Durchsetzungsfahren etabliert, den anderen mit Schädigung droht, wenn sie sich diesen Rechten nicht beugen und über die Androhung von Schädigung, die dazu kriegen will, dass sie die Rechte anerkennen und diesem Pakt beitreten. Man will China, Brasilien und so fort also erpressen mit ihrem eigenen Interesse, in den Märkten von USA, Europa, Japan weiterhin maßgebliche Teile ihres Absatzes zu finden und teilt ihnen im ACTA praktisch mit. Diese Märkte findet ihr nur und haben wir ernsthaft vor, euch das praktisch klar zu machen. Diese Märkte findet ihr nur, wenn ihr euch unseren Vorschriften zum geistigen Eigentum anpasst und sie für euch und auf eurem Territorium gelten lässt und praktisch durchsetzt. Der Widerspruch daran ist weniger einer, der wohl die größte Weltwirtschaftsmacht, die USA, betrifft, aber Europa durchaus. Und das ist zumindest die Vermutung, ist einer der Gründe, warum das Europaparlament diesen Vertrag erstmal in seiner jetzigen Fassung abgelehnt hat. Es ist zumindest einer der Gründe, warum viele europäische Staaten gar nicht so dafür waren, diesen Vertrag zu unterschreiben. Denn mit der Organisation eines gemeinsamen Verfolgungsregimes unterwerfen sich ja die beteiligten Nationen selber den Anforderungen dieses Regimes. Das tun sie mit dem Zweck, Dritte zu erpressen. Aber ob sich dieser Nutzen für sie tatsächlich einstellt, ist ja mit dem Abschließen des Vertrags gar nicht sicher. Andererseits eröffnet man ja durchaus der Konkurrenz Japan und USA Rechte auf dem eigenen Territorium, von denen man gar nicht weiß, ob man die letztendlich wirklich will. Dieses Hin und Her zwischen wir stellen uns gemeinsam auf und konfrontieren den Rest der Welt mit einer neuen zwischenstaatlichen Regelung in Sachen geistiges Eigentum und unterwerfen wir uns nicht vielleicht selber damit auswärtigen Interessen in dieser Frage, die mit den unseren gar nicht übereinstimmen. Dieses Hin und Her hat die ganze Debatte um ACTA in der EU bestimmt. Und das Resultat des Ganzen war jetzt am Ende, dass sie den Vertrag in seiner jetzigen Form tatsächlich abgelehnt haben. Der Parlamentspräsident in Europa hat es sich angelegen sein lassen, der sogenannten Netzcommunity zu sagen, es wäre im Wesentlichen ihr Protest gewesen, der Grund gewesen ist, den Vertrag abzulehnen. Und da muss man sagen, das ist zwar einerseits schon ein bisschen geheuchelt, aber nicht nur. Denn in einem Punkt trifft sich die staatliche Selbstkritik in der Frage ACTA, zumindest in dem Teil, der das Internet betrifft, durchaus mit einem Gesichtspunkt, der die Leute umtreibt, die gerne weiterhin kostenlos ihre Musikvideos runterladen wollen. Nicht, dass sie die gleichen Gründe hätten, aber es gibt einen Gesichtspunkt, wo diese beiden Interessen tatsächlich zur Deckung kommen. Es gibt einen Passus in dem Vertrag, der vor allen Dingen wohl die Kritik der Politiker auf den Plan gerufen hat. Der betrifft die Frage, wie eigentlich überhaupt zukünftig im Netz Eigentumsrechte durchgesetzt werden sollen. Der entsprechende Passus heißt so: Eine Vertragspartei kann in Übereinstimmung mit ihren Rechts- und Verwaltungsvorschriften ihre zuständigen Behörden dazu ermächtigen, einem Online-Diensteanbieter gegenüber anzuordnen, einem Rechteinhaber unverzüglich die nötigen Informationen zur Identifizierung eines Abonnenten offenzulegen. In schlichterem Deutsch ausgedrückt, die Organisatoren des Netzgeschäfts werden ausdrücklich zu Handlangern der Durchsetzung der Eigentumsrechte gegen potenzielle Verstöße ernannt. Und soweit ich die Debatte mitgekriegt habe, hat es in der Politik selber gegen diesen Passus mehrere Sorten von Bedenken gegeben. Erstens weiß man gar nicht so recht, ob das eigentlich eine nützliche Veranstaltung ist. Gerade die Verwendung des Netzes als offene Plattform und wachsende Geschäftssphäre dadurch zu unterminieren, dass man die Provider ausdrücklich in die Position des Rechtedurchsetzers und Informanten begibt. In diesem Sinne hat die Leuthäuser Schnarrenberger gesagt, sie wollte die Provider nicht zur Hilfsservice machen. Man kann, glaube ich, der Frau das abnehmen, dass das nicht bloß geheuchelt war, sondern dass es tatsächlich ein Bedenken war, das Geschäft, was da läuft, nicht dadurch ohne Not unterminieren zu wollen, dass man einen prinzipiellen Rechtsvorbehalt in die Organisation des ganzen Ladens einbaut. Und die zweite Abteilung betrifft, was ich am Anfang ausgeführt habe, die Abteilung Nutzung des Netzes als Ort der freien Meinungsbildung. Es gibt vom Staat her erstmal gar kein Interesse, ganz prinzipiell alle potenziellen Rechtsbrecher zu kriminalisieren. Und insofern haben sie sich relativ schnell zu diesem Standpunkt vorgearbeitet. Wir ziehen diesen Teil dieser ACTA-Vorlage, die sich speziell auf diesen Bereich bezieht, Außenverkehr, verabschiedet die beiden anderen, wo es um Produktpiraterie und so fort geht. Und damit ist dem Interesse, was wir mit diesem Projekt vornehmlich haben, Genüge getan. Und das Dritte ist eben die Frage, die ich Ihnen schon angesprochen habe. Stimmt denn das überhaupt, was behauptet wird, dass mit ACTA nicht eine neue Rechtslage nach innen geschaffen wird? Inwieweit machen sich da die europäischen Staaten potenziell zu Handlangern der Interessen amerikanischer Konzerne? Auch diese Frage wollte offenbar das Europaparlament nicht mit ACTA endgültig beantwortet haben, sondern hat zu dieser Frage ein Gutachten eingefordert. Auch hier ist also die Abwägung unterwegs, die ich oben skizziert habe. Der Staat wägt ab, das Institut der Rechtssicherheit fürs Geschäft mit seinem Interesse an den Diensten, die das Netz schon leistet, und kommt vorläufig zu dem Ergebnis, diese Regelung ist keine, die dieser Abwägung vernünftigerweise entspricht. Der Protest übrigens interessiert sich für den imperialistischen Charakter dieses ACTA, für die Art und Weise, wie da Rechte gegenüber dritten Staaten errichtet werden sollen, gar nicht weiter, beziehungsweise stimmt dieser Abteilung des Gesetzes sogar vollinhaltlich zu. Ihr Protest richtet sich ohnehin bloß gegen die Vorstellung, hier würde der Staat das freie Nutzen von Kulturgütern behindern. Und da darf es sich durchaus mit dem Europäischen Parlament einig wissen, dass das nun auch wirklich gar nicht will. Ich versuche mal ein Fazit. Wenn man sich dieses ganze Spektrum der Auseinandersetzung zwischen Staat und Kapital, zwischen Staat, den einen und dem anderen Staat, zwischen Staat und Bürger in dieser Abteilung geistiges Eigentum anschaut, sich mal die Frage vorlegt, worum geht es da eigentlich bei dieser Monopolisierung von geistigen Produkten? Dann kommt am Ende schon eine ziemlich vernichtende Kritik an der Vorstellung raus, bei dieser Gesellschaft würde es sich um sowas wie eine Wissens- und Informationsgesellschaft handeln, um einen Laden, wo es eigentlich im Wesentlichen darum ginge, wo man eigentlich schon auf dem besten Wege wäre, das Wissen, was gesellschaftlich verfügbar ist, weltweit über den Erdball zu verbreiten und allgemein Nutzen zu machen und den ganzen Stunden eigentlich bloß ein paar private, unnachgiebige Pharmakonzerninteressen und ein paar uneinsichtige Politiker entgegen. Das ist nicht die Wahrheit der Sache. Wenn es von vorn bis hinten beim Produzieren und Konsumieren um die Vermehrung von Geld, um die Eroberung fremder Märkte, um die Unterwerfung allen Lebens und Arbeitens auf dem Globus unter das Regime der Geldvermehrung geht, dann ist das geistige Eigentum dafür ein Instrument und dafür kommt es zum Einsatz und dafür wird es auch geschützt und weltweit durchgesetzt. Und in letzter Instanz wird dann tatsächlich aus diesem Institut ein Rechtsanspruch von Staatsgewalten aneinander, ein Rechtsanspruch, der heißt, die fremde Macht soll sich in den Dienst unseres Weltmarkterfolgs stellen und dafür machen wir einen Vertrag, um das ihnen gegenüber durchzusetzen. Und dafür ist dieses in manchen Kreisen so geschätzte Netz einerseits selbst bloß ein Mittel. Es ist eine Handelsplattform, eine eigene Geschäftssphäre und außerdem auch noch damit vermischt eine Sphäre, wo sich der freie Geist tummeln darf und soll. Und der Rechtsstaat tut sein Bestes, um die beiden Gesichtspunkte zu vereinbar zu machen, damit beides passiert, Geld verdienen und geistige Bildung. Und wie die geistige Bildung aussieht, die da zustande kommt, weiß ja so ungefähr jeder, der sich das mal angeschaut hat. Es ist also überhaupt nicht so, dass das geistige Eigentum sowas wäre wie eine eigentlich entbehrliche Zutat zur sonstigen Welt des Eigentums. Also in der Sphäre des Brötchenbackens und Wohnungvermietens ginge es im Prinzip eigentlich mit diesem Institut in Ordnung, aber das muss doch nicht auch noch sein, dass das auf Gedichte und Formeln ausgedehnt wird. Das ist eine sehr verharmlosende Art, sich die Sache zurechtzulegen. Gerade wenn nichts auf die Welt kommt, für das nicht jemand irgendwie gedacht, geforscht und sich was überlegt hat, dann ist es eben auch zentral wichtig, dass genau diese Tätigkeiten selber Geschäftsmittel sind und bleiben, damit sie den Dienst erfüllen, den sie in dieser Gesellschaft erfüllen sollen. Und insofern ist eine Kritik am geistigen Eigentum, die das Schwergewicht darauf legt, zu sagen, aber doch nicht der Geist darf dem Eigentum unterworfen werden, ziemlich verkehrt. Man sollte die Sache lieber umgekehrt sehen. An ihm kann man studieren, was das Eigentum ist und was es eigentlich anrichtet. So, damit bin ich fertig und dann kann ich